Hallo zusammen. Schön, dass Sie es wieder in die Vorlesung geschafft haben, dass Sie die Woche mit qualitativer Sozialforschung starten. Ich hatte Ihnen letzte Woche, ich hatte Sie gebeten, und ich weiß auch aus dem Tutorium, dass Sie sich damit jetzt auch ein bisschen beschäftigt haben, dass Sie einen weiteren Schritt gemacht haben, um sich selbst aus Ihrem soziokulturellen Kontext sich herauszuschälen. Also, dass Sie etwas tun, wo Sie denken, ja, was will der denn? Ich gehe einfach Fahrstuhl fahren, was ist denn daran jetzt soziologisch relevant? In diesem Text von Hirschauer, den werden wir danach in so einer Art Lecture-Performance gemeinsam erarbeiten. Das heißt, Sie haben den Text ja gelesen und den auch so ein bisschen bearbeitet, und dann werden wir das gewissermaßen prozesshaft durcharbeiten, durchspielen. Und das geht natürlich nur, wenn Sie bereit sind, sich zu beteiligen und sagen, okay, ich bin jetzt mal der Mitfahrer, der Zusteiger, der Aussteiger. Es gibt unterschiedliche Rollen, die wir dabei einnehmen. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich kurz auf Empfehlung der Tutoren auch, dass wir kurz darüber sprechen. Ihre Aufgabe ist ja, ein Portfolio abzugeben mit so kleineren Übungen, die gewissermaßen eine Vorbereitung sind für Ihr Studium später. Vorbereitung meint, Sie werden alle ein Projektseminar machen, wo Sie Ihre eigenen, Sie sollen ein eigenes Forschungsprojekt umsetzen, ein studentisches Forschungsprojekt, ein machbares studentisches Forschungsprojekt, und das sind gewissermaßen die Vorarbeiten, wie man mit diesem Handwerk umgeht. Und Sie können alle möglichen Themen beobachten, zum Gegenstand Ihrer Beobachtung machen. Ja, das kann, was weiß ich, Alltagsrassismus sein, das kann der schwere Begriff Kultur sein, das kann Geschlecht sein, was auch immer, ja, was Sie interessiert, Mode, Schönheitsindustrie, keine Ahnung, was Sie interessiert. Wenn Sie aber nicht wissen, was Sie zum Gegenstand Ihrer Alltagsbeobachtung machen sollen, super, herzlichen Dank, dann sollten Sie, Leser haben wir auch, wow, dann wäre das eine Hilfestellung, Verhalten in öffentlichen Räumen oder Etablierung einer sozialen Situation zum Gegenstand zu machen. Was wäre da interessant, Verhalten in öffentlichen Räumen? Haben Sie da ein Bild? Was könnte man da machen? Was tun wir denn hier zum Beispiel? Also Sie können sich Lehre unter diesem Gesichtspunkt mal anschauen. Ja, wie werden zum Beispiel Lehrveranstaltungen eröffnet, geschlossen? Ja? Oder Begrüßungszeremonien? Ja, also wir haben unterschiedliche Formen, uns zu begrüßen. Ja, warum machen wir das so und nicht anders? Was steckt da dahinter? Ne? Würden wir einen Freund auch so begrüßen? So, Alter, was ist los mit dir? Kennst du mich nicht mehr? Oder so. Ja? Also Begrüßung. Und wann? Wie kann das sein? Ist hier irgendwas? Entschuldigung, ich gehe mal hier runter. Das ist ja unheimlich hier. So. Zweites Thema, Interview. Sie sollen ein kurzes biografisches Interview mit Ihrer Großmutter oder mit Ihrem Großvater machen, über die Lebenssituation in den 50er Jahren. Sie können auch die 40er Jahre nehmen, Kriegszeit, Nachkriegszeit. Einfach, dass Sie ein Thema haben. Sie müssen jetzt nicht, also es wäre gewissermaßen nicht gültig, dass Sie sagen, ich habe niemanden gefunden, mit dem ich ein Interview machen konnte. Es ging nicht. Also die Eltern kann man schon am ehesten dazu nötigen und sagen, jetzt setz Sie mal hin und jetzt habe ich da ein paar Fragen vorbereitet und erzählen wir mal. Das Schöne ist, Ihre Eltern werden Ihnen vielleicht auch Dinge erzählen, die Sie Ihnen vorher noch gar nie erzählt haben, weil Sie jetzt plötzlich einen zusätzlichen Identitätsaspekt erlernen, aneignen. Sie sind jetzt studentische Forscherin. Ja, oder auf dem Weg dahin. Ja, und so, das zweite oder das dritte gewissermaßen, ein Interaktionstranskript, dass Sie eine Situation, Verhalten in öffentlichen Räumen, entweder mit Audio aufzeichnen oder per Video, das können ganz kurze Sequenzen sein, das können auch wiederum zum Beispiel Begrüßungsformen sein, oder wie zeigen Menschen ihre, oder Paare, was macht ein Paar zu einem Paar in der öffentlichen Darstellung, ja? Oder Familie, wie zeigen Sie sich das gewissermaßen im Vollzug an? Oder eine Etablierung und Beendigung von sozialen Situationen. Wie schaffen wir es, aus einer Situation, in der wir drinnen sind, dann wieder rauszukommen? Boah, ich muss mal kurz weg. Ja, das sind ja alles praktikable Mittel, mit denen machen wir ja etwas, mit dem zeigen wir dem anderen ja etwas auf. Also was nicht geht, ist einfach nur die Sachen zu packen und wegzurennen. Und wir sagen, oh, das sind so kleine Sozialpathologien, die gehen nicht. Und wenn ja, müssen wir danach erklären, im Rückwirken, boah, ich musste gestern kurz weg, ist mir total unangenehm, das muss bestimmt komisch ausgesehen haben, aber ich musste, ja, ist eine lange Geschichte. So, die Situation ist irgendwie wieder geframed, geklärt und ich bin raus. Ja? Dann Gesprächsverläufe in unterschiedlichsten Situationen, Tischgespräche, zum Beispiel, wenn Sie hier immer noch keine Wohnung gefunden haben, müssen Sie wahrscheinlich oder wieder umziehen müssen, müssen Sie irgendwo vorsprechen, ja, ich hätte gerne dieses und jenes Zimmer. Wäre das eine wunderschöne, dieser Assessment Center, der gewissermaßen mittlerweile hier auch vorgeführt und eingeführt wird, um die geeigneten Mitbewohner auszuwählen. Es wäre auch ein geeigneter Gegenstand, den Sie sich anschauen können. Aber wie gesagt, nur wenn Sie nichts anderes haben, nehmen Sie alles, was Sie interessiert und arbeiten Sie damit. Okay, heute würde ich gerne mit Ihnen ja, die wissenschaftstheoretische Orientierung qualitativer Forschung, dass wir uns diesem Thema widmen. Dazu gehören eben ja, so Begriffe wie oder Strömungen und Traditionen wie Hermeneutik, Phänomenologie, Pragmatismus und teilweise auch die analytische Philosophie. Heute werden wir insbesondere den Hermeneutik und die Phänomenologie und den Pragmatismus uns mit denen beschäftigen. Ich lade Sie einfach mal ein, gehen Sie einfach mal mit und schalten Sie jetzt noch nicht ab, boah, ich habe die drei Begriffe noch nie gehört, was will der von mir? Sondern einfach mal sagen, okay, das ist jetzt ein neues Fach, Soziologie, qualitative Methoden, die haben jetzt andere Begriffe dafür. Ja, und jetzt schauen wir mal, was dahinter steht und dahinter steckt, dass wir die brauchen. Wichtig ist es, dass diese Strömungen, philosophischen Strömungen, geschichtswissenschaftlich-philosophischen Strömungen, eine immense Bedeutung für die qualitative Forschung haben. Ich sage mal, was nicht geht. Wenn Sie qualitative Forschung nur reduzieren auf die Methoden, dass man sagt, Beobachtung, Interview, Alltagsinteraktion, Aufzeichnung, also Konversationsanalyse, wenn Sie es nur darauf reduzieren, also nur auf das rein Technische, und Sie dem erkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen Hintergrund, wenn Sie den nicht mitnehmen, dann fehlt hier der ganze Unterbau und die Methoden selber hängen so ein bisschen in der Luft. Im schlechtesten Fall führt das dazu, dass man sagt, okay, ich mache qualitative Forschung, warum denn? Ja, Interview. Ja, und? Ja, macht man doch. Qualitative Forschung heißt Interviews machen. Weil Fragebogen darf man nicht, sondern das gibt es nur im quantitativen Bereich. Das wäre zum Beispiel Quatsch. Sondern dass man schaut, okay, was ist denn überhaupt mein Gegenstand? Ja, deswegen sprechen wir in der qualitativen Sozialforschung von Gegenstandsangemessenheit. Was möchte ich überhaupt untersuchen? Und auf der Basis dieses Gegenstandes entscheide ich dann, und der Fragestellung, die dazu gehört, welche Methode ist hier die richtige? Ja? Manchmal macht es überhaupt keinen Sinn, die Leute einfach nur zu befragen. Manchmal macht es auch keinen Sinn und auch ist es auch forschungsethisch nicht möglich, eine Beobachtung durchzuführen, sondern da kann ich froh sein, wenn ich Tagebucheinträge der Akteure gewissermaßen irgendwie bekomme und die dann analysiere und die dann hermeneutisch auslege. So, das haben wir heute vor und dann kommen noch die methodologischen Prinzipien der qualitativen Sozialforschung. Das lesen Sie, glaube ich, in dieser Woche in dem Kurs, ja, im Tutorium. Und da dienen, also das wäre jetzt ganz gut, das sind sechs methodologische Prinzipien, dass Sie, also es wird ein bisschen mehr heute, sage ich mal, das können wir schon mal vorausschicken, aber versuchen Sie da mitzugehen und die dann danach diese Begriffe im Tutorium auch zu besprechen. Und spätestens Ende des Semesters werden Sie die dann auch, es wird Ihnen dann auch klarer erscheinen, wofür die gut sind und warum man die braucht. Die methodologischen Prinzipien, um Ihnen jetzt so eine kleine Karotte da hochzuhängen, sind nicht irgendwie prüfungsrelevant. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, die einfach, die müssen sitzen, die müssen Sie drauf haben. Ja, und sonst fehlt uns einfach einiges bei diesem Ansatz. Gut. Kurzer Rückblick, womit haben wir uns bislang beschäftigt? Also wissenschaftliche Methoden sind sowas wie Wege, Methodos, und mit denen wir eben Erfahrungswissen, dafür steht ja Empirie, Empireien, über die Gegenstände und Thematiken des jeweiligen Interesses systematisch und nachvollziehbar sammeln und erweitern. Ne, es gibt bestimmte Wege, mit denen wir zu Erfahrungswissen kommen. Ich glaube, das ist klar. Jetzt ist natürlich zentral, was ich eben gesagt habe, auch eigentlich ist das eh schon, muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen, aber dass es eben darum geht, zu wissen, welcher erkenntnistheoretische Hintergrund und welche Methodologie führt zu einer bestimmten Methode, das müssen wir wissen. Warum ist das zentral? Also es gibt einen engen Bezug zwischen den sozialtheoretischen Annahmen und den methodologischen Ansätzen. Ich sage Ihnen gleich mal, was den Unterschied zwischen einer Erkenntnistheorie, einer Methode und einer Methodologie. Tun wir vielleicht mal die Begriffe dann mal klären, aber ich lege sie mal so kurz hier hin und mache hier mal kurz weiter. Gesellschaft ist ja zunächst einmal kein empirisches Phänomen, dass man sagt, die Gesellschaft ist einfach da, wo ich nur hingehen könnte. Ich sage, da draußen ist die Gesellschaft nur da drüben und da finde ich sie und dann kann ich mit ihr arbeiten. Sondern sie lässt sich eben nicht das Ganze beobachten, sondern die Forscherin muss sich überlegen, was sie eigentlich und was sie damit eigentlich genau beobachten möchte, um Aussagen über die Gesellschaft als Ganzes irgendwie zu treffen. Also wir müssen irgendeine Art von Fokus, wir müssen erstmal einen Fokus bauen, der irgendetwas Bestimmtes ausleuchten, um zu wissen, worauf wir überhaupt achten müssen. Jetzt zu dem Unterschied. Methoden, ganz technisch, ist die Frage nach der gelungenen praktischen Anwendung einzelner Verfahren. Ja, das ist, also wenn man jetzt mal sagt, ein Interview ist eigentlich eine bestimmte Technik, die ich irgendwie einsetze. Aber allein macht sie noch nicht viel Sinn, wie ich vorhin behauptet habe. Die Methodologie ist jetzt gewissermaßen die Frage nach den Anwendungsbedingungen und Aussagekräften von Methoden. Also die Methodologie sagt mir, wie eine Bedienungsanleitung bei IKEA, wenn du so und so vorgehst, dann wirst du am Ende einen Kleiderschrank rauskriegen. Ja, und die Methodologie gibt mir gewissermaßen ein Manual in die Hand, wie ich denn und warum ich mit dieser Methode so und nicht anders arbeite. Also, das ist nicht beliebig, ja. Zum Beispiel ein zentrales Merkmal von Interviews ist, dass die Situation, die Interviewsituation eine asymmetrische ist. Der schlaue Forscher, die schlaue Forscherin kommen ja hin, stellen Fragen, eine ganze Reihe. Und der andere, der Befragte, ist gewissermaßen, sitzt dem gegenüber und muss Antworten liefern. Jetzt muss man mal aus einer Alltagsinterpretation, aus einer Alltagslogik heraus überlegen, hey, warum macht man das? Ne? Also Sie sind vielleicht der eine oder andere, der andere ist bestimmt schon mal interviewt worden im Zug oder so von irgendwelchen Leuten, die irgendwas von einem wollten. Oder ist schon jemand mal interviewt worden, selber im Rahmen irgendeiner Studie? Echt nicht. Dann gehen Sie mal zu dem Psychologen, weil die brauchen immer Probanden, die Sie befragen müssen. Aber dann schauen Sie mal in diesem Semester, wenn es die Gelegenheit gibt, lassen Sie sich auch mal selbst befragen, um diese Erfahrung zu haben, was das für eine Zumutung eigentlich ist, dass da jemand mir gegenüber sitzt und sagt, ja, können Sie mir bitte mal sagen, wie ist denn so Ihre Familiensituation zu Hause? Wie war es denn früher? Oder, hey, Moment. Möchte ich das überhaupt sagen? Oder, also, und wir Forscherinnen sind da relativ selbstverständlich, gehen damit um und sagen, ja, ich mache da Forschung, das ist total wichtig. Ich bin ja in dem Sinn ein Vertreter einer wichtigeren Spezies und wir machen ganz etwas Besonderes. Ach, erzähl doch, steht dir doch nicht so an. Her damit, mit diesen Daten. Also, es ist nicht so einfach, ja. Also, wir tun damit immer auch etwas, wenn wir Methoden anwenden und wenn wir Forschung treiben. Also Forschung selber ist auch ein sozialer Prozess. Ja. So, jetzt zur Wissenschaftstheorie ist eben die Frage nach der Legitimation wissenschaftlicher Erkenntnisse. Überlegen Sie sich einfach mal, oder ist ja irgendwie ganz klar, vor 100 Jahren waren eben andere, oder vor 200 Jahren andere Basiskriterien wurden angelegt, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, das ist auch ständig im Wechsel und in 50 Jahren wird es auch andere geben. Ja, die werden vielleicht in Teilen von dem, wie wir heute zu wissenschaftlicher Erkenntnis kommen, noch vorhanden sein, aber es werden allerlei Dinge, können wir mal prognostizieren, eben dabei sein, die eben dann neu hinzugekommen sind. Das heißt, Die Frage nach der Legitimation wissenschaftlicher Erkenntnisse ist hier auch zentral. Und hier die Erkenntnistheorie als Basis. Schritt oder Stufe, wenn man hier so eine Treppe zeichnen würde, also die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten menschlicher Erkenntnis überhaupt. Wie können wir Menschen überhaupt erkennen und etwas als, sind es ja keine Bäume, etwas als Baum zu definieren? Was sagt das zum Baum? Nee. Hast du das wissen kannst, sagen? Also, wie kommt man dazu? Wir machen dann gleich eine Übung zur Phänomenologie, was es denn bedeutet, überhaupt etwas in mir, oder wie etwas in mir in Erscheinung tritt, wie sich etwas in mir, in meinem Bewusstsein gewissermaßen nicht abbildet, aber konstituiert. Ein zentraler Aspekt der Phänomenologie, zu dem komme ich dann später. So, wir haben gewissermaßen, denke Sie an die drei Themen der qualitativen Sozialforschung, drei methodologische ja, oder Paradigmen oder Prinzipien, dass wir zunächst mal einmal vom sogenannten methodologischen, einmal kurz zurückspringen, kurz einmal, sorry, wir haben hier erstmal den methodologischen Individualismus, ja, das wäre all das, was mit Interviewforschung gewissermaßen gemacht wird, dann oder für gesetzartige Prozesse und gesellschaftliche Gesamtheitsformationen den methodologischen Kollektivismus. Und wenn wir eins weitergehen, dann kommt noch etwas dazu, und zwar der ist für die qualitative Sozialforschung ganz zentral, und zwar der methodologische Situationalismus. Das heißt, denke Sie an das Thomas-Theorem, ja, dass wir gewissermaßen uns immer in Situationen befinden und das, was in der Situation passiert, wird wechselseitig ständig ausgedeutet. Also wir deuten, also soziales Handeln ist gewissermaßen ein unendliches Deuten und Interpretieren dessen, was der andere gerade meint, was er mir für eine Gesten und Symbole mir anzeigt. Und also Sprache zum Beispiel, ja, was tun wir hier gerade, ja, was tun wir generell in sozialen Situationen, das wird gewissermaßen hier, spielt eben hier eine große Rolle. Hier nochmal aufgebaut, was ich vorhin meinte. Also, Erkenntnistheorie, wie ist Erkenntnis überhaupt möglich? Wissenschaftstheorie, Legitimation wissenschaftlicher Erkenntnis über Erkenntnis. Methodologie haben wir jetzt, glaube ich, Bedingungen der Erkenntnis bezogen auf ein Objekt. Und hier sind gewissermaßen die qualitativen Methoden als Techniken, als Instrumente angesiedelt, Weg der Datengewinnung und Datenauswertung. Also, da werden Sie Ende dieses Semesters oder Ende des Studiums spätestens, da sind Sie dann kundig darin, welche Methode Sie verwenden, welche gerade nicht. Wie sie sich auswerten, all das, was sie im Tutorium auch in den Grundbegriffen machen, das spielt gewissermaßen alles da rein. Also es wird sich nach und nach dieses Manual füllen, um zu wissen, was qualitative Forschung ausmacht. Ja, es ist in dem Sinn schon vergleichbar mit dem quantitativen Paradigma, dass sie eben einfach nur, es ist anders, aber dass sie sehr wohl je nach Zeitpunkt im Forschungsprozess sind andere Arbeitsschritte erforderlich und vonnöten, die sie dann machen müssen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Hokuspokus oder so, dass man sagt, die Qualis machen irgendwas, sondern es ist sehr wohl nachvollziehbar, beschreibbar und man kann daraus Handlungsanweisungen für die empirische Forschungspraxis gewissermaßen ableiten. Hier kommen dann empirische Erkenntnisse raus. Das sind dann gewissermaßen, wenn wir Daten interpretieren, und empirisch begründete Theorien, hier ist der Zusammenhang zwischen Empirie und Theorie ganz zentral, mit denen wir uns nächstes oder übernächstes Mal beschäftigen. Wie kommt es dazu, dass wir, also wir müssen ja in der Soziologie nicht bei Null anfangen. Es gibt ja schon Theorien, eine ganze Menge, durch die müssen sich ja auch durchkämpfen oder wie auch immer, ne? Oder vielleicht es macht Ihnen bestimmt auch Spaß, phasenweise sich mit bestimmten Theorien zu beschäftigen. So, und wie ist da diese Beziehung zwischen Theorie und Empirie? Um es kurz vorwegzuschicken, dass die qualitative Sozialforschung sehr wohl den Anspruch erhebt, selbst Theoriearbeit zu leisten, also selbst die bestehenden Theorien zu irritieren. Das hat so eine Irritations- und Anregungsfunktion, dass man schaut, stimmt das denn überhaupt? Ne? Das kann man in kleineren Fallstudien natürlich sehr wohl prüfen, ja, um diesen Term, der sonst im quantitativen Paradigma auch eine große Rolle spielt, hier auch anzuwenden. Okay, hier nochmal die Methoden im Überblick, das überspringe ich jetzt mal. Ich glaube, das ist Ihnen jetzt, müsste Ihnen jetzt schon mal klar sein, welche das denn sind und mit denen wir uns zunächst mal theoretisch, auf einer theoretischen Ebene, also noch nicht so richtig praktisch beschäftigen werden, außer dass Sie Ihre kleineren Übungen machen und da so ein Gefühl dafür kriegen, aha, das heißt beobachten und das heißt ein Interview und das heißt es, die aktuelle Titelseite der Bild zu analysieren. Oder was auch immer, ne? Also Text- und Dokumentenanalyse zu betreiben. Gut, epistemologische Hintergründe. Hermeneutik, Pragmatismus, Phänomenologie, Philosophie der normalen Sprache. Hermeneutik, hat jemand zufällig eine Bibel dabei heute? Da können wir eigentlich damit anfangen. Kommt nämlich aus der Bibelexegese, dass man sich überlegt hat, ne? Genesis. Also das Schöne ist ja, also wer immer das die Bibel verfasst hat, das Problem der Nachgeborenen war ja oder ist immer noch, wir kennen denjenigen nicht oder diejenigen oder diese Gruppe oder wer auch immer dieses Werk geschrieben hat und können Sie jetzt nicht fragen, ey, wie hast du das jetzt eigentlich genau gemeint? So ist das eigentlich entstanden und in der Bibel gibt es auch nicht so viele Zitate wie in einer wissenschaftlichen Arbeit, dass man sagt, ja, ich beziehe mich auf den anderen Gott, den gibt es jetzt zwar nicht mehr, also irgendwie geht das nicht. Ja? Also zitiert hat, wer immer, also was ich damit sagen will, entstanden ist die Hermeneutik eigentlich aus der Bibelexegese, also Auslegung von Kunstwerken und Texten und so. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir in die Hermeneutik mal reinschauen, also hier haben Sie zum Beispiel den Götterboten, den Hermes, der gewissermaßen ein Mittler, ein Übersetzer zwischen den Menschen und den Göttern irgendwie vermittelt hat. Und das kommt hier so ein bisschen auch raus, wenn es um Deutung geht. Es ist eine Art von Übersetzungsarbeit, die wir hier auch leisten müssen. Hier ganz zentral und prominent Schleiermacher, der versucht hat, es ist nämlich insofern wichtig, jetzt über Hermeneutik zu reden, dass so wie sie hier sitzen, ausgeschlafen, müde, in welcher Form auch immer vom Wochenende, alle auch in gewissem Sinne auch Hermeneuten sind. Wir sind im Alltag nämlich unentwegt damit beschäftigt, zu deuten, auszulegen. Also das ist ein Teil unserer Alltagspraxis. Was jetzt Schleiermacher hier auch damit auch, oder wenn man einen Schritt zurückgehen generell zur Hermeneutik ist, dass die Hermeneutik versucht hat, daraus eine allgemeine Kunstlehre des Verstehens zu machen. Also eine gewisse, die Idee ist eine Systematik des Verstehens, also ein wissenschaftliches Verstehen. Wenn man sagt, Wissenschaft hat mit Systematisieren zu tun, ne, man sagt, was ist der Unterschied zwischen Alltag und Wissenschaft, kann man sagen, okay, es hat eine Systematisierung. Und dass wir davon ausgehen können, wenn jemand Ethnomethodologie meint, wenn jemand Sozialtheorie meint, als Mitglied einer Community, dass er vom Gleichen ausgeht. Das wäre gewissermaßen eine Systematik und dass wir eben gemeinsam nachdenken können auf der Basis von grundlegenden Annahmen. Wichtig ist auch, Sie brauchen ja nur in Ihren eigenen Alltag oder wie Sie selbst so durchs Leben gehen, dass Sie das Verstehen natürlich nicht von selbst geschieht und eine produktive Leistung und unendliche Aufgabe ist. Auch hier. Ne? Also Sie können ja mal versuchen, sich einfach nur so hinzusetzen und einfach mal, also ich muss schon irgendeine Art von Gerichtetheit, ich brauche eine gewisse Fokussierung, ich muss meinen Geist irgendwie idealerweise durch die Fokussierung auf meinen Atem irgendwie zentrieren, dass ich auch hier bin. Bin mir sicher, das ist jetzt kein Vorwurf, dass ein bestimmter Prozentsatz der Teilnehmer heute nicht da ist, obwohl sie hier sind. Mental. Damit sage ich jetzt aber nichts gegen Sie, ja, sondern es ist eine grundlegende Eigenschaft ja, von uns Menschen, dass wir zwar hier sitzen, aber ich merke, ich bin gedanklich in der Zukunft, in der Vergangenheit, aber ich bin nicht da. Ja, und insofern ist es natürlich auch wichtig, wenn wir dann selber, also was ich sagen will, so wie bei dieser Übung Doing Nothing, wir müssen uns selbst auch ein Stück weit zum Gegenstand machen, um dann im zweiten Schritt andere zum Gegenstand machen zu können, um Soziologie treiben zu können. Weil habe ich schon mal erwähnt, dass wir haben es nicht mit Gegenständen zu tun und auch nicht mit Ameisen und auch nicht mit Steinen, die wir am Strand finden, sondern mit Menschen. Und gleichzeitig sind wir auch selber eine Spezies, mit der wir uns, also wir gehören auch selber gewissermaßen dazu. Ja, also nutzen Sie das auch zur Selbstschau, wenn man so will, oder zur Innenschau. Was tue ich denn eigentlich, wenn ich etwas beobachte, etwas deute? Was ist denn das für ein mentaler Erkenntnisschritt gewissermaßen? Was ging denn dem voraus, dass ich sage, ah, jetzt, ja, also irgendein Aha-Erlebnis, oder so, ja, jetzt habe ich was gecheckt. So, ja, also da passiert dann gewissermaßen eine ganze Menge. Und das wird hier, das, was eigentlich auch ein Stück weit im Alltag selbstverständlich erscheint, wird hier wiederum thematisiert. Und dass wir sagen müssen, okay, wie bin ich denn eigentlich dazu gekommen, um einen bestimmten Erkenntnisgewinn erzielt zu haben. Also, verstehen muss gesucht werden, dass ich ja, grabe ein Stück weit, mich dem ausliefere. Das ist ein zentraler Satz. Also wenn es heißt, beschreiben Sie Hermeneutik, wie ist der Zusammenhang oder das Verhältnis zwischen Hermeneutik als Wissenschaftlermethode und Alltagspraxis, dann geht es genau darum, das Verstehen zunächst als alltäglicher, jedoch muss soziales Handeln eben, also das wird auch als alltägliche Praxis eingesetzt. Und hier kommt noch dazu, dieses Verstehen wird in den Rang einer Methode wissenschaftlicher Erkenntnis gehoben. Und jetzt, wenn ich das sage, in den Rang wissenschaftlicher Erkenntnis, dann müssen wir schauen, ja, wodurch denn? Eines ist klar, und das erfahren Sie von Ihren Kommilitonen aus den höheren Semestern, wir müssen das, was wir untersuchen, in irgendeiner Art und Weise fixieren. Also so wie jetzt ein Text, also wenn ich die Genesis mal kopiere und sage, so, jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Was Ihre Kommilitoninnen machen, ist zum Beispiel, das ist im Übrigen auch der Sinn und Zweck von Transkripten oder von Beobachtungsprotokollen, dass wir die dann hernehmen, dann ist es gewissermaßen fixiert, ihrer Flüchtigkeit beraubt, ja, also der Gegenstand, also ist ein Merkmal von Sozialität, dass sie flüchtig, sie ist schon wieder vorbei. Ja, also der Moment, ich erwische ihn ja nie. Deswegen müssen wir es irgendwie fixieren. Und dann haben wir eine gemeinsame Basis, die legen wir dann auf den Tisch und dann geht's los, Line by Line, und dann deuten wir. Ja? Im Unterschied zur Auslegung von Alltagssituationen. Ein zweiter Aspekt, ja, wenn man sagt, Hermeneutik als Kunstlehre und den Regeln, ist die Berücksichtigung des Kontexts, dass wir dann zum Beispiel ein Interviewtranskript haben, das wir gemeinsam deuten, auslegen, interpretieren, Geschichten, Lesarten gewissermaßen bilden, ist, dass wir den Kontext, aus dem wir dieses Interview entnommen haben, versuchen, an dem müssen wir uns gewissermaßen orientieren. Ja, also eine Äußerung kann in vielen unterschiedlichen Kontexten jeweils wieder ja, unterschiedliche Bedeutungen haben. Und das müssen wir in dem gewissermaßen in Rechnung stellen. Ein weiterer Schritt ist eben Vergleich als Mittel der Objektivierung. Könnte man zum Beispiel sagen, es ist auch beliebt im Pragmatismus, dass man sagt, hören Sie mal genau zu, how is a priest like a prostitute? Dass wir Vergleiche anstellen. Was hat jetzt ein Priester gemeinsam mit einer Prostituierten? Oder man könnte sagen, um irgendwie das gendergerecht auszulegen, eine Priesterin mit einem Prostituierten. Ja. Was meinen Sie? Was haben diese beiden Berufsgruppen auf der Basis dessen, was sie denn tun, denn eigentlich gemeinsam? Haben Sie eine Idee? Dass sie aufgesucht werden? Ja. Also so eine ja, sie werden aufgesucht. Wofür? Also wir können sie abstrahieren. Ne? Wir können ja sagen, irgendeine Art von Dienstleistung. Ja? Also Heil in irgendeiner Art und Weise. Was noch? Bitte. Genau, also ich erkaufe mir gewissermaßen, als für alle Kollege meint, also wir erkaufen uns damit gewissermaßen ein gutes Gefühl. Sie würden jetzt sagen, indem sie es bewerten, weil obwohl nichts dahinter steckt. Ja? Könnte man jetzt sagen, genau. Wichtig ist, wenn wir jetzt dann so, das war jetzt so ein kleiner Minischritt der Deutungsarbeit, die man so machen kann, ist also der Auslegung, dass es immer um Vorläufigkeit geht. Ja, also dass wir mal einen Schritt machen und sagen, wie weit kommen wir denn mit dieser Interpretation, mit diesem Regelschritt Vergleiche zu machen und schauen, was der nächste ist, der übernächste gewissermaßen. Ja, das ist also wir brauchen eine gewisse Offenheit in den Interpretationsprozess, der das möglich macht, was wir im dritten Schritt noch nicht wissen. Ja, ich mache mal einen Schritt, ich weiß ja noch nicht, was im dritten oder im vierten kommt, aber ich muss irgendwo gewissermaßen anfangen. Wenn man genau hinguckt, ist das natürlich auch eine Alltagspraxis, dass wir sagen, sie erinnern mich an meine Schulkollegin vor 20 Jahren. Sie sagen, ja und? Ja. Das heißt, wir machen laufend Vergleiche, Typisierungen, wo wir Erfahrungen aus der Vergangenheit an die Gegenwart gewissermaßen wie so ein Raster drüberlegen und damit mal weiterarbeiten können. Ja, da wir haben Erfahrungen, die uns irgendwie ähnlich vorkommen, das hatte ich schon mal und habe demgemäß eine Folie für die jetzige lokale Situation, um einen weiteren Schritt zu machen. Okay. Was sagt denn die Uhr? Da oben ist sie. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt ein ganz wichtiger Vertreter, jetzt noch ganz kurz noch, Wilhelm Dilthey, der eben jetzt einfach nochmal formuliert, verstehen als Vorgang, indem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich gegeben sind, ein Inneres erkennen. Er wollte eben die hermeneutische Grundlegung der Geisteswissenschaften anstoßen. Dilthey zum Beispiel hat die ganze Galerie von der Chicagoer Schule, haben Sie da schon mal vielleicht mal schon was davon gehört? Das erste Soziologie-Department Chicago, Stadtsoziologie, ganz prominent. Ich habe danach noch ein, zwei Folien dazu, aber das wird Ihnen im Laufe des Studiums mal begegnen. Die haben sich von Dilthey da um die Jahrhundertwende hat er da gelebt. Simmel zum Beispiel, James, die Pragmatisten, zu denen ich später noch komme, waren da in Berlin oder in, weiß ich gar nicht, wo Dilthey jetzt genau war. Ich glaube, er war in Berlin. Da kann man nachschauen, googeln Sie mal. Und hat eine wichtige Funktion gehabt für die pragmatistische Wende, die danach gekommen ist, für den symbolischen Interaktionismus, Leute wie Church Herbert Mead. Also diese ganzen Typen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig, die werden Ihnen immer wieder begegnen und so wie in der Ahnengalerie, in einem Familiensystem, dass man sagt, okay, das ist der Ur-Ur-Ur-Onkel, aha, der hat das und das verzapft und deswegen ist er wichtig für die jetzige lokale Familie. Und so ist es in der Soziologie auch. Ja? Und es ist dann halt manchmal ganz praktisch, wenn man die eigenen Familientraditionen so ein bisschen kennt, dass man weiß, wer denn die einzelnen Typen sind und welche Funktion sie für das jeweilige Fach gewissermaßen hatten. Wenn Sie mehr von den jeweiligen Vertretern Typen lernen, wissen wollen, dann müssen Sie in die Klassiker gehen zum Beispiel, in die Klassiker-Seminare, wo dann halt mal ganz besonders ein George Herbert Mead die Arbeit im Detail durchgearbeitet wird oder ein Alfred Schütz oder ein Luckmann oder ein Garfinkel oder wie sie alle heißen. Okay. Hier nochmal. Objektivierung in der Deutung ist nur möglich, wenn die Lebensäußerung fixiert ist und wir immer wieder zu ihr zurückkehren können. Im Alltag ist das höchst problematisch. Ne, im Alltag laufe ich nicht rum, wir führen ein Gespräch, ich zeichne es auf und dann sage ich, hey, Moment mal, du hast aber das und das gesagt. Ne, sage ich, hey, was ist mit dem los? Ne, der zeichnet so viel auf, so ein bisschen, was weiß ich, Verschwörungstheoretiker oder so. Ja, nicht sie, ne, also der da, ja, also der da nicht sitzt, aber der ist da, der macht das. Auch merkt eben, weil es eben flüchtig ist und das können wir eben nicht machen. Aber um hier so einen kleinen Unterschied zu haben, wir sind alles Hermeneuten, nur wenn wir wissenschaftlich mit uns mit Hermeneutik beschäftigen, dann müssen wir etwas Zusätzliches noch machen, um eine gemeinsame Basis zu haben, um weiterarbeiten zu können. So, ja, Heidegger, ein ganz prominenter, ich gehe da jetzt mal einfach kurz durch, ich würde dann lieber noch ein bisschen mehr Zeit aufwenden für die Fahrstuhlstudie, aber im Kern geht es hier darum, nehme ich vielleicht eins noch raus, Verstehen ist ein elementares Merkmal menschlichen Daseins. Also Sie brauchen nur dann hier bei der Tür dann später rausgehen, geht schon los, was mache ich Ihnen als nächstes? Wer ist das denn? Kenne ich die oder kenne ich die nicht? Oder. Also wir sind laufend am Interpretieren und am Deuten und am Auslegen. Insofern stimmt da schon, was Heidegger meint, dass ein Verstehen ein elementares Merkmal menschlichen Daseins ist. Ein Verstehen wollen. Ne? Also was passiert denn hier? Was wird denn hier eigentlich gemacht? Und denken Sie einfach an dieses scheinbar so banale, an diese banale Situation einer Fahrstuhlfahrt. Nach dem Text, Sie werden jetzt ab nun nie wieder normal Fahrstuhl fahren können. Entweder werden Sie überhaupt nie mehr in den Fahrstuhl einsteigen, immer nur Treppen laufen. Ich möchte das nie wieder erleben, weil das war so fast traumatisierend, weil was ich da plötzlich sehe, was ich da aber alles scheinbar beachten muss und mir war nicht mal bewusst, dass ich das beachte. Okay, was wichtig ist, und zwar für die qualitative Sozialforschung, ist der sogenannte hermeneutische Zirkel. Was ist damit gemeint? Hier sind zwei Dinge zu erklären. Erstens mal die Hermeneutik als wissenschaftliche Methode und zweitens, dass man über den hermeneutischen Zirkel auch darstellen kann, wie qualitative Sozialforschung arbeitet. Was Sie bislang erfahren haben, ist im quantitativen Paradigma, dass der Forschungsprozess linear ist. Ja, wir stellen am Anfang eine Hypothese auf und testen die und schauen, ob die stimmt oder ob sie nicht stimmt. Was beim qualitativen Paradigma, beim interpretativen Paradigma, läuft das ein bisschen anders. Ich habe eine Fragestellung. Die Fragestellung ist so genau wie möglich und so offen wie möglich. Ja, oder so offen wie nötig. So heißt es richtig. So offen wie nötig. Das heißt, ich weiß am Anfang noch gar nicht so genau, wenn ich jetzt zum Beispiel ethnografisch arbeite, was wird mich denn da eigentlich genau interessieren, was ich untersuchen möchte. Und da ich das in Rechnung stelle, ja, und mal mit dem Prinzip der Vorläufigkeit in mein Forschungsfeld gehe, bin ich dann im Forschungsfeld, gucke mir zum Beispiel, was weiß ich, ich mache eine Organisationsethnographie, bin das erste Mal auf einer Krankenstation und stelle dann fest, das und das passiert hier. Ja, also hier ist gewissermaßen die Schwelle, um ins Feld zu kommen, aber ich habe ein bestimmtes Vorverständnis. Ne? Sei es jetzt nur mein Alltagsverständnis oder ich habe irgendwelche wissenschaftlichen Theorien über Organisationen oder Krankenhaus oder Berufsgruppen gelesen und gehe mit einem bestimmten Vorurteil, könnte man sagen, oder Vorverständnis in dieses Feld hinein. Und das wird von dem, was ich drinnen vorfinde, irritiert, ja? Erweitert. Ich gehe gewissermaßen heraus und habe dann ein erweitertes Vorverständnis. Irgendwie ist es ganz simpel. Also dieser zirkuläre Modus meint, ich gehe rein. Ich gehe als Unwissender rein oder als Vorurteilsbehafteter, gehe rein, habe was erfahren, gelernt, gehe wieder raus und eigne mir das an, also werte es aus, würden wir sagen, ja, dass wir die Daten, die wir da drinnen generiert haben, auswerten und gehe dann wieder hinein. Das heißt, es ist wie so nach und nach, meine Zwiebel von innen gedacht, wird die Zwiebel immer runder, immer saftiger und immer ja, erschöpfender gewissermaßen. So läuft der Erkenntnisprozess hinsichtlich der Aneignung dessen, was ich herausfinden möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt bezogen auf das Textverständnis heißt es auch, oder noch ein anderes Beispiel, so wie Sie hier sitzen, das ist jetzt die dritte Sitzung, glaube ich, dritte oder vierte, am Anfang in der ersten Sitzung hatten Sie ein bestimmtes Bild von der qualitativen Sozialforschung. Irgendeins, ja. Und wenn es nur vage war oder getrübt oder so, opak irgendwie. Aber es war eines. Und dann kamen Sie in die erste Sitzung und dann gingen Sie ins Tutorium und dann erweitert sich das und dann kommen Sie wieder rein und dann haben Sie jetzt so ein, es verdichtet sich nach und nach. Und so geht es uns auch, wenn wir Forschungsprozesse realisieren. Also wenn wir eine Forschung realisieren, wenn wir ein Forschungsprojekt realisieren. Das ist für Newcomer wie Sie auf den ersten Blick unerfreulich. Weil man möchte ja eigentlich, wenn ich irgendein neues Projekt wage, wissen, was ich denn wann, wie genau, in welcher Intensität oder was ich eigentlich machen muss. Und wenn ich Ihnen sage, das kriegen Sie nicht, dann ist mal Ablehnung verdammt. Ich möchte ja wissen, was mich denn da erwartet. Ich kann Ihnen, aber vielleicht hilft es Ihnen mit dieser Folie, mit diesem von Gadamer vom Hermeneuten Gadamer, dieser Zirkelstoß, der hermeneutische Zirkel, im Übrigen auch ein Klassiker für irgendwelche Klausurfragen. Was ist ein hermeneutischer Zirkel? Was kann ich mit dem berechnen oder was? Wofür ist der denn überhaupt gut? Da steht, also wenn Sie jemandem erklären möchten, was qualitative Sozialforschung ist, dann versuchen Sie es mal mit dem hermeneutischen Zirkel, also was den Forschungsprozess gewissermaßen angeht. Ist das einigermaßen klar, was ich damit meine? Ja? Also Sie können, was wir machen ist, wir gehen mit geschlossenen Augen gewissermaßen ins Feld, wir wissen noch nicht, wann der Boden kommt, und diesen Schritt, das nicht zu wissen, was mich denn da erwartet, der erfordert ein bisschen Mut. Wenn Sie ausreichend Neugierde haben, reicht das auch aus. Ja, aber dass ich sage, jetzt gehe ich mal rein, ich lasse mich überraschen. Ja, also dieses, oh, ich muss halt natürlich da entsprechend auch offen sein. Offen im Sinne, dass ich nicht schon mit einer fixen Brille, mit einer gedrückten Brille ins Feld gehe, sondern ich schaue mal, was springt mich denn da gewissermaßen an? Was sind denn die einzelnen Gegenstände? Was sind denn Fragen, die für das Feld möglicherweise auch relevant sind und so weiter? Sie werden im Laufe des Studiums auch noch spätestens von Kommilitonen oder auch im Laufe dieses Semesters vielleicht auch noch so Hilfestellungen bekommen oder wenn Sie ihnen berichten, wie denn so Forschungsprozesse üblicherweise ablaufen. Ja, also was machen die denn da? Ja, also fragen Sie mal bei den nächsten Festen, Partys oder bei der Mensa, wenn da jemand mal ein höhersemestriger Studi dabei sind, hey, erzähl doch mal, was ist denn dieses geheimnisvolle Etwas, wovon da irgendwie gelabert wird? Ist das wirklich so oder stimmt das gar nicht? Ja. Und die Tutoren sind natürlich auch bestens bestückt mit ihren Erfahrungen. Sie sind gewissermaßen wie Schwämme, die einfach nur so triefen von Erfahrungen. Das jetzt mal stimmt schon, oder? Also, ja. Oder Max, kannst du mal kurz sagen, was gab es für dich so ein Erkenntnis? Max, sage ich schon, du bist ja Max. Paul, würde ich sagen. Ja, entscheide doch. Ne? Geh mal, Max. Ja? Kannst du für dich mal sagen, ab welchem Moment für dich Soziologie interessant geworden ist? Vielleicht war es ja immer schon interessant, das weiß ich nicht, aber wo du gedacht hast, okay, empirische Sozialforschung ist was Spannendes oder hat einen Mehrwert. Okay, super, danke Max. Also es ist überhaupt nichts passiert, wenn Sie jetzt noch 3 Semester so weitermachen und überhaupt keinen Peil haben, worum es da überhaupt genau geht. Der kommt schon noch, der Peil. Ja, oder irgendwann kommt dann schon ja, ich muss sagen, also deine Arbeit ist gut geworden, die ist richtig sehr gut geworden. Und also da ist noch nichts verloren, wenn Sie das jetzt noch nicht formulieren können. Okay. So viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt noch den Pragmatismus. Und zwar, was für ein Pragmatismus wichtig ist, zwei Vertreter, James Dewey, so heißen die beiden Herren, sind leider natürlich vorwiegend so alte Typen. Ja, es sind ganz wenige Frauen. Die Arbeitslosen von Marienthal, vielleicht komme ich zu denen später nochmal, Yehuda. Aber das wird sich jetzt in den nächsten 20 Jahren ändern, wenn dann endlich eben noch mehr Frauen in die, oder eben mehr Frauen in die, endlich mehr Frauen in die Soziologie auch gewissermaßen eintreten. Was jetzt vielleicht wichtig ist für den Pragmatismus. Der Pragmatismus ist eine Philosophie des Handelns, die sich dafür interessiert, wie Menschen im Handeln der Welt begegnen, wie sie die praktischen Probleme ihres Handelns angehen. Das ist das Handlungskonzept des Pragmatismus. Und zwar, wir sind natürlich unentwegt in unterschiedlichen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Handlungszusammenhängen eingewebt oder denen ausgesetzt. Und uns bleibt gar nichts anderes übrig, als zu handeln, ja, als zu deuten und zu agieren. Das habe ich vorhin schon kurz beschrieben. Das passt hier auch, dass die komparatistische Vorgehensweise der Chicagoer Schule, das lassen wir jetzt mal weg. Wichtig ist, dieses Handlungskonzept des Pragmatismus, und das müssen Sie sich merken, zielt ab auf kreative Situationen des Problemlösens in ihrem Zusammenspiel mit den eingeübten Routinen des Handelns und des Denkens. Das heißt, die Pragmatisten kritisieren zum Beispiel Konzepte, die davon ausgehen, wenn ich ein bestimmtes Einstellungsmuster habe, dann folgt ein bestimmtes Verhalten. Das könnte man gewissermaßen ableiten. Die Pragmatisten würden sagen, die Akteure sind in sozialen Situationen wenn etwas, was bislang gegriffen hat, also irgendein Habit, ja, also irgendwelche Routinen, wenn die, die sind ja eigentlich nur Behelfsmittel für den nächsten Schritt, wenn die nicht mehr greifen, ja, dann sind wir, dann müssen wir auf unsere Kreativität zurückgreifen und machen aus dieser Situation eine Situation des Problemlösens. Ja, und damit bewältigen wir gewissermaßen das, was uns vorgesetzt wird. Ja, und wir sind eigentlich ziemlich kompetente Problemlöser im Laufe so eines Tages. Ja, also soll ich den Bus noch nehmen oder nicht? Nee, ich lasse es lieber. Oder boah, da kommt mir jemand entgegen. Boah, da macht überhaupt nicht Platz. Was soll ich zum Beispiel? Das sind ganz einfache Dinge. Da sind wir unentwegt damit beschäftigt, im sozialen Handeln eben zu agieren. Also da steckt dahinter. Also das wäre gewissermaßen das Handlungskonzept des Pragmatismus. Hier noch einen älteren Herrn, George Herbert Mead. Im Grunde sagt er was Ähnliches, also dass die Bedeutungskonstitution eben prinzipiell sozialer Natur ist. Also wir können gar nicht anders als im Sozialen erst erschließen, worum es denn genau geht. Und nicht nur, also überlegt einfach nur mal, wenn Sie mal so einen Tag oder 2 Tage, wenn Sie Ihre Hausarbeit schreiben, nur alleine zu Hause sind, ja, nur mit sich selbst beschäftigt sind und dann kommt endlich irgendein Wohnungskollege nach Hause oder ein Partner oder eine Partnerin und plötzlich haben Sie die Möglichkeit, es in irgendeiner Art und Weise zu teilen. Also Ihre subjektive Sinnwelt wird dann irgendwie, daraus wird etwas Drittes. Es entsteht etwas. Ja? Sie können Bedeutung gewissermaßen anzeigen. Es wird etwas Soziales. Nur weil ich es mir gedacht habe, ist es an sich noch nicht sozial geworden. Ja? Und das meint er gewissermaßen damit, dass wir auch für uns selber, wenn wir beide ein Gespräch führen, zeige ich mir durch die Art und Weise, wenn ich etwas gesprochen habe, auch schon an, was ich denn damit meine. Also mir selber auch. Ne? Es ist auch wichtig, dass wir uns selber auch hören, wenn wir kommunizieren. Sonst wissen wir ja gar nicht, was meine ich denn überhaupt und was ist denn da drüben eigentlich angekommen. Ja? Okay. So, das wird knapp. Ich glaube, ich mache nächste Woche bei Schütz weiter und dann machen wir jetzt vielleicht eine ganz kleine Übung. Und zwar nehmen Sie bitte ein Blatt Papier und einen Stift. Und zwar, warum ist die Übung wichtig? Also der Phänomenologie geht es um die Aufdeckung und Beschreibung der Sinnbildungs- und Bewusstseinsprozesse, in denen sich Gegenstände konstituieren. Es geht um Bewusstseinsprozesse. Und damit Sie, um Ihre eigenen, das ist ein gewissermaßen ein sogenannter egologischer Ansatz, setzen Sie sich mal aufrecht hin und versuchen Sie nicht im Morgen und auch nicht im Gestern, sondern mal hier zu sein. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele geben, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt richten. Es wäre gewissermaßen eine Vorübung zu der Übung, also zur Übung, eine Vorübung zur phänomenologischen Methode, dass Sie jetzt erstmal all das, was in Ihr Bewusstsein tritt, ja, das sind Gedanken, Emotionen, Gefühle, Bilder, denen mal Raum geben. Dass Sie jetzt nicht sagen, ich muss jetzt irgendwo ein Bild finden, sondern Sie setzen sich jetzt mal in dieser offenen Haltung hin und nehmen einfach mal auf, was da so reintropft. Also wie so jemand, der die Hand aushält, oder ja, so, und weiß, okay, der Apfel kommt irgendwann. Irgendwann kommt er und dann beißt er hinein. Wir wissen aber nicht, wann der nächste Gedanke kommt. Und das machen Sie mal 5 Minuten. Ja? Und bleiben Sie bei sich und quatschen auch gar nicht mit dem Nachbarn oder Nachbarin. Also Sie allein sind der Nabel der Welt. Sie allein, ja. Königin, Könige, alle hier versammelt. Und schauen einfach mal, also versuchen eine Innenschau zu machen. Was ist denn da überhaupt? Was kommt denn da? Wir brauchen keine Angst haben. Passiert nichts. Es tut nicht weh. Versuchen Sie sich darauf mal einzulassen. Und ich halte jetzt die Klappe. Okay, machen wir Schluss schon langsam. Vielleicht zwei, drei Kommentare. Wie würden Sie denn Ihr Bewusstsein, also generell, gibt es ein paar Dinge, die man so generalisieren kann, was so Merkmale für Bewusstseinsprozesse sind? Was nehmen Sie denn da so wahr? Die Atmung ist gewissermaßen so unser Guide auch, ne? Der uns idealerweise, also wenn wir still werden, dann merken, okay, der führt uns, der beruhigt uns auch. Und eine Funktion von der Atmung ist auch, dass der Geist sich in der Regel beruhigt, zunächst mal. Dann geht das Kopfkino natürlich ständig los. Also das kommt dann auch noch. Aber die Atmung, also der Leib wird uns gewissermaßen bewusst. Ich spüre die Füße, die Hände, die Arme und so weiter. Husserl hat zum Beispiel seine Studenten aufgefordert, sondern einfach nur ein Tintenfass beschreiben vorne. Also wie sich das in einem gewissermaßen abbildet. Und also man kann auch Gegenstände nehmen und schauen, wie sich die in einem abbilden. Gibt es noch eine Beobachtung, ein Merkmal, wo Sie sagen, wenn das zeichnet Bewusstseinsprozesse gewissermaßen ab?
Wie du es gerade schon gesagt hast mit dem Kopfkino, für mich ist es immer so, wenn ich versuche, mich irgendwie darauf zu konzentrieren, dann gehen tausend Gedanken los. Und ich versuche dann manchmal eben nichts zu denken. Und das ist
Ist
dann,
auch wieder ein Gedanke.
ja, ist
Genau.
dann sehr schwierig.
Genau. Das heißt, und was wir halt üben können, also diese Übung ist deswegen wichtig, weil wenn wir jetzt dann Beobachtungen machen, irgendein soziales Geschehen beobachten, wirklich aus einem reinen Forschungsinteresse heraus. Sie kommen irgendwo hin, Sie kommen in ein Forschungsfeld und beobachten, und dann muss uns als Beobachter aber erstmal klar sein, hey, Moment mal, wie viel davon, was ich da vermeintlich beobachte, projiziere ich denn da eigentlich alles hinein? Ja? Das bin ja ich. Das ist ja gar nicht der andere. Ich, Vogel, projiziere da alles gewissermaßen in die soziale Situation hinein. Da sind Sie aber nicht ausgeschlossen. Ich bin genauso der Vogel. Ja? Also wie wir alle. Und was wir aber machen müssen, uns da eine Form von Leerwerden, von Loslassen, von Vorurteilen, würde jetzt ein Husserl sagen, ne? Also diese Vorurteile, diese Prägungen, auch unsere Gewordenheit, unseres soziokulturellen Kontextes, dass wir sagen, so ist es, so ganz klar, also so wie wir es halt alles auf der Basis der Sozialisation gelernt haben. Was wir machen müssen, ist, um soziologische, kundige Beobachter zu werden, ist gewissermaßen unsere eigenen Prägungen, unsere eigenen Gitter, die wir so aufsetzen, die mal uns der bewusst zu werden, um einen bestimmten Gegenstand, ein bestimmtes soziales Ereignis auch annähernd neutral beschreiben zu können. Das ist so der positive Nebeneffekt von solchen Übungen. Versuchen Sie mal jeden Tag bis nächsten Montag einfach nur 5 Minuten sich mal ruhig hinzusetzen und mal zur Ruhe zu kommen. Ja, und einfach mal schauen, was da Ihnen so passiert. Ja. Gewissermaßen es bei sich auszuhalten, nicht davon zu rennen. Ja, sondern wir werden auch sehen, dass ich nicht der Gedanke bin, der da drinnen kommt, ne, den man hinterherhechelt. Ja. Der trägt dann die ganze Zeit hin und her. Und bewerten tut das sowieso auch. Ja. Der spinnt, ich spinne, ja, ist auch ganz beliebt. Okay, jetzt gehen wir Lift fahren. So, das gucken Sie sich dann in der Folie dann nochmal genauer an, die ich dann hochladen werde, wenn Sie den Text jetzt noch nicht gelesen haben. Es ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Also, worüber haben wir jetzt dann gesprochen? Einsteigen, die Stehordnung, wie gehen wir da vor? Gleiche, ungleiche Abstände als mögliche Beziehungszeichen. Wenn ich natürlich mit meiner Frau da reingehe zum Beispiel und wir auch Licht fahren und der ist voll, dann kann dann schon sein, dass das als Beziehungszeichen auch identifiziert werden können. Ah, die gehören möglicherweise zusammen. Weil da war ja ein Paar auch dabei. Und das ist gewissermaßen unproblematisch, ne? Sie könnten mit Ihrem Partner oder Partnerin als Paar schon Händchen halten oder sie irgendwie, was man zum Beispiel häufig sieht beim Liftfahren, da beginnt plötzlich eine Person beim anderen zu zupfen. Ja, du hast da Muskeln. Ja, also, ja, muss ich sagen, ja, also ich dürfte das nicht. Ja, also da muss irgendeine Art von körperlich, von sozialer Nähe gewissermaßen auch bestehen, damit das auch funktioniert. Also es geht hier wirklich nicht darum, nur zu zeigen, Brüche, ja, oder irgendwie, dass sie so ein Happening machen mal im Fahrstuhl. Darauf soll diese Studie wirklich nicht reduziert werden, sondern dass wir, wenn dann über Brüche etwas Bestimmtes erkennen und lesen, über das Soziale, was uns sonst so vertraut ist, das ist so die wichtigste Botschaft, die Sie mitnehmen sollen. Und dass Soziologie auf den ersten Blick trocken, tröge scheint, aber dass wir gleichzeitig, ja, wir sind mittendrin und wir müssen uns eher viel stärker befremden, entfremden, befremden, um etwas Bestimmtes sehen zu lernen. So, jetzt haben wir Viertel und dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen und schöne Woche. Machen Sie es gut.